Leute, wisst ihr, was heute in 4 Wochen ist? Mit Herz und Promille startet am Elbschloss Übigau, ja, unser Dresden-Musical, das 2019 an der Komödie Premiere gefeiert hat, ist dann zum ersten Mal Open Air zu erleben und natürlich sind alle wieder mit dabei, meine ganze Pieschner Mischpoke, inklusive meiner Nachbarin Nung und den Wolle. Ja, und wie gesagt, in 4 Wochen geht's los und das bedeutet Endspurt für Promillelingeling. Noch 4 Folgen versüßen euch die Wartezeit bis dahin und heute begrüße ich meinen vorletzten Gast, den ihr an der Komödie schon in der Karaoke-Komödie Machos auf Eis erleben konntet, der aber vor allem im TV ständig präsent ist. Ein starkes Team, die Nesthocker, Berlin Berlin oder Lady Kracher, das sind nur ein paar Beispiele. Ich bimmel durch bei Kai Lentrott.
Hallo.
Wer ist da?
König ist Carling, Mensch. Hallo.
König, ach du Scheiße, da endlich rufst du an.
Da kann's aber einer nicht erwarten hier.
Ja, ich warte schon die ganze Zeit.
Ich weiß, du bettelst mich hier seit Folge 1 hier endlich mitmachen zu können.
Ja, nachdem du hier solche, ich meine, was sind das für Leute hier? Bürger Lars Dieter, und Dieter, wie heißt der? Und Lars Knopfle oder wie der andere?
Kim Sandra,
genau. Die kennt man noch gar nicht. Und dann muss ich das dann denken, wann ruft der endlich an? Ich freue mich sehr, endlich rufst du an.
Ich brauchte doch eine gute Vorband, weißt du, für unser Gespräch.
Ja, stimmt.
Und ich habe mir gedacht, ich heb nur den berühmtesten Machos für Schluss auf, weißt du, von Machos.
Sehr gut. Da musst du aber jetzt auch liefern. Meine Güte, das ist ja, du legst die Latte ziemlich hoch. Also die Kollegen haben die Latte ziemlich hochgelegt, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, du, also. Und ich habe mir auch gedacht, ich brauche heute wirklich mal endlich wieder einen Schauspieler, dem ich ordentlich Feiertauglichkeit zutraue, denn hier, ich muss ganz offen gestehen, das Niveau meines Podcasts steigt erschreckend an, weißt du? Letzte Woche hat Ingolf Lück hier nur noch grünen Tee und Ayran gesoffen, weißt du? Es ging thematisch hier um den Zweiten Weltkrieg und Corona und so. Ich brauche hier unbedingt wieder mehr
Sex,
Tracks und Rock'n'Roll.
Ja, los. Ja, also, weißt du, los, Rock'n'Roll.
Da bist du doch der richtige Mann, oder?
Ich bin dabei, da bin ich sofort dabei bei Rock'n'Roll. Obwohl, man wird ja nicht jünger, aber mal sehen, wo das ist.
Dann lass uns mal mit dem Rock'n'Roll im Glas anfangen. Was hast denn du in deinem Feierabendgetränk heute?
Ja, das muss ich kurz erklären, weil das ist jetzt, weil die Leute fallen immer sofort, kippen aus den Latschen, wenn ich sage, was ich trinke. Ich bin eben eigentlich nicht so ein Alkoholmensch. Ich trinke relativ wenig Alkohol. Und da ich ja ein westsozialisiert bin, gab es bei uns im Zucker früher zu Hause als Kind. Und dadurch bin ich so zuckeraffin. Und wenn ich dann mal Alkohol trinke, wenn ich auf eine Party gehe, dann trinke ich ein oder zwei Wodka Red Bull. Und das mache ich jetzt gerade. Das habe ich hier im Glas jetzt vor mir. Ein Wodka Red Bull.
Da stehen doch die Zeichen gut, dass das hier ein beflügeltes Gespräch wird, weißt du?
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht schaffen wir es gar nicht bis zur Minute 38, weil ich nur noch unzusammenhängendes Zeug rede.
Da bin ich wenigstens mal nicht derjenige, der unzusammenhängend verfaselt. Also Prost, mein Lieber. Lass uns anstoßen.
Prost. Ja, also ich erhebe mein Glas auf diesen Podcast oder was auch immer das ist.
Ja, ich frage mich auch, was es eigentlich ist. Du, aber erzähl mal, was machst denn du gerade? Bist du am Keller ausmisten oder Dresde oder was ist gerade dein Alltag?
Puh, ja, also im Endeffekt eigentlich alles gleichzeitig. Auch wirklich alle Ausschläge der Emotionen auch mehr oder weniger fast gleichzeitig, weil ich bin gerade in einem Dreh. Hab einen abgeschlossen und spiel Theater gerade, beziehungsweise haben wir gerade eine kleine Pause, Sommerpause, und miste auch den Keller aus und bereite ein paar Sachen vor, die in den nächsten Wochen passieren, um jetzt mal langsam aus diesem Lockdown rauszukommen. Es ist ja ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen und darauf bereite ich mich vor, dass ich nach dieser Selbstisolation jetzt auch mal wieder ein bisschen in die Natur komme und ein bisschen rausfahren kann. Also es passieren alle Dinge gleichzeitig. Wenn du mich in einer Stunde nochmal fragst, wie es mir geht, dann wirst du vielleicht eine ganz andere Antwort kriegen. Ja. Das ist alles im Fluss.
Aber sag mal, sind das alles Projekte, die noch streng geheim sind, oder kannst du hier was blicken lassen? Was kommt Schönes auf dich zu? an Rollen
Also,
oder an.
man, das ist halt, das, also geheim ist natürlich nichts. Man darf natürlich nicht jetzt hier die Plotpoints erzählen, aber es ist natürlich als Schauspieler, das ist ja immer ein schlechtes, man redet ja nicht über unfertige Projekte. Es gibt eine Sache, die ich erzählen kann. Viele Leute kennen mich ja aus dem starken Team, diese Krimireihe im ZDF. Und da bin ich ja ausgestiegen vor 5 Jahren und da habe ich vor 2 Monaten nochmal eine Folge gedreht und um dieses Projekt dann auch wirklich endgültig abzuschließen, weil ich in meiner letzten Folge von 5 Jahren ja weggesegelt bin auf Weltreise und da kam immer die Frage, wann kommst du denn wieder, wann kommst du denn wieder? Und da haben wir jetzt nochmal eine Folge gedreht, um diese Frage zu beantworten und das war ganz, ganz großartig und auch so schön wie auch traurig, diese Leute alle wiederzusehen nach 5 Jahren und sich daran zu erinnern, wie schön das war, so lange mit denen zusammengearbeitet zu haben. Und so schön war das aber auch, dieses Projekt jetzt mal wirklich abschließen zu können.
Oh Gott, das klingt nach Serientod.
Ich sag nichts, ich habe nichts gesagt.
Gut, ich habe auch nur geraten. Ich habe auch nur geraten. Und
Nicht schlecht.
ich habe dich nicken gehört.
Du bist ein guter Rater, ich sag's mal so.
Okay, und sag mal, Theater, was steht theatermäßig an? Welche Texte lernst
Ja.
du gerade?
Ich habe mich in einen Text verliebt von einem deutschen Autoren, der relativ modern ist. Und das ist schon, ja, wenn man unabhängig ist und in die Vollen gehen kann, ist das ein Wagnis, das wir da eingehen. Und das kann auch schiefgehen. Deswegen möchte ich noch nicht drüber reden. Aber ich rede dann umso lieber darüber, wenn es dann zu einer Aufführung kommt. Aber wir sind im Moment noch an dem Punkt, ist es ein Projekt, was man zeigen kann oder ist es ein Stück private Beschäftigung?
Du,
Also,
ich merke schon, du bist ja kaum das erste Mal zu Gast, da lädst du dich ja quasi schon zum zweiten Mal ein und
nicht schlecht, oder? Der
teaserst ja an, ja.
Marketing-Experte Kai Lentroth.
Ja.
Ja, also mal sehen. Also das ist eine wunderbare Beschäftigung mit einem sehr, sehr speziellen Text und ein Mannstück und das ist 60 Seiten, also 90 Seiten Text, 1,5 Stunden steht man
Ja,
auf
du,
der Bühne
ich
und
will,
redet.
wenn du hier nicht blicken lassen kannst, will ich auch gar nicht mehr darüber hören. Ich habe
Okay, ja.
aber gehört, dass du jetzt nicht nur vom Marketing-Experten, sondern auch zum Automobilexperte wirst, oder? Du hast
Ja,
hier große
ich
Autopläne.
habe ein Auto gekauft. Ich hab letzte Woche ein Auto gekauft, mit dem das ist mein Post-Lockdown und die beginnende Post-Covid-Phase, mein Projekt dafür, weil ich ja nun mich sehr zurückgezogen habe. Ich wollte dieses Virus nicht kriegen und ich bin 50. Mir tut wahnsinnig leid für all die jungen Leute, die ein Jahr verloren haben. Ich habe das alles schon gehabt. Ich habe viel gefeiert. Ich bin viel ins Theater gegangen und in Museen und ich konnte einfacher darauf verzichten mal ein Jahr und habe mich dann doch sehr zurückgezogen. Und jetzt möchte ich mal wieder raus und mir fehlt die Natur und ich habe jetzt einen Transporter sozusagen gekauft, einen Kastenwagen, wo ich das Fahrrad reinschieben kann, wo ein Kühlschrank ist und wo Licht ist und wo eine Matratze drin liegt und dann werde ich so Tagestouren machen hier außerhalb von Berlin und ich gehe ja nach Wien im Herbst und dann werde ich mir ein bisschen Österreich mit dem Fahrrad erfahren und bin mit diesem Auto einfach mobil und da freue ich mich sehr drauf. Und da muss ich jetzt ein paar Modifikationen machen und treibe mich nachts auf YouTube-Seiten rum über Batterieelektrik und so weiter und das ist gerade meine Freizeitbeschäftigung.
Du, alle Welt will sich einen Van ergattern und dir ist es gelungen. Du
Das ist
fährst
ein
dann.
Projekt. Das ist nicht einfach. Das ist ein sehr langer, also seit anderthalb bis 2 Jahren suche ich ernsthaft ein Fahrzeug und bin auch alle Varianten durchgegangen, von sehr billig, um es dann billig zu machen, bis fast Neuwagen oder Jahreswagen. Und das ist ein langer Prozess, da sich rauszufinden, was das Richtige für einen ist in diesem Moment. Und dann auch geht es natürlich auch um Geld, na klar. Und dann waren auch manchmal die Sachen, die sich angeboten haben, weg, weil man nicht schnell genug war. Und das hat wirklich 1,5 Jahre gedauert, jetzt dahin zu kommen, dass ich jetzt einen Kaufvertrag unterschrieben habe. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
Aber sag mal, hast du Camping-Erfahrung oder wirst du dann erst feststellen, ob es was für dich ist, wenn du das Ding hast?
Nee, ich habe überhaupt keine Camping-Erfahrung. Ich habe in dem Sinne Camping-Erfahrung, weil ich halt einfach auch viel auf Musikfestivals gegangen bin und das geht dann ja auch über ein Wochenende. Und ich bin gar nicht so der Camper, sondern ich will wild campen sozusagen. Das ist ein Auto, wo man von außen gar nicht sieht, dass es ein Campingbus ist. Und mir geht es nicht darum, 3 Tage auf irgendeinem Campingplatz zu stehen und mir selber eine Bohnensuppe zu machen, sondern mir geht es darum, irgendwo hinzufahren, das Fahrrad rauszunehmen, mal eine 3-Stunden-Tour zu machen. Dann kann man sich vielleicht mal hinlegen, kann vielleicht mal sich Wasser über den Kopf laufen lassen und was trinken und dann vielleicht noch eine Tour machen. Zur Not auch mal eine Nacht irgendwo stehen bleiben, wenn es schön und warm ist. Aber eben, das ist eher so ein Mobilitätsding, dass ich jetzt mal 50 Kilometer rausfahren kann aus Berlin und dann mir dann dort Fahrrad fahren kann. Das ist so die Idee dahinter, weniger campen. Ja.
Du, ich merke, wir schweifen schon wieder ab. Wir wollten eigentlich Sex, Drugs und Rock'n'Roll hier behandeln. Weißt du, Mist. Wir müssen zurück zum Thema. Du hast gerade angedeutet, du hast genug Party gemacht. Jetzt erzähl mal, was war denn deine ausschweifendste Partynacht? Kannst du dich erinnern? Wobei, an die ausschweifendsten erinnert man sich ja eigentlich nie. Ne? Das, aber hast du grobe Erinnerungsfetzen? Also die beste Party deines Lebens?
Ja, also die beste, also an die ganz extremen Partys habe ich sehr, 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 sehr gute Erinnerungen, weil das ist A, sehr lange her und B, war das aber unter einem solchen Drogeneinfluss, der nichts mit Alkohol zu tun hat, dass das dann sehr, sehr prägende Momente waren mit Freunden, so mit 20 oder mit 24, 25, wo man so Drogen ausprobiert hat. Und das war auch der Beginn der elektronischen Tanzmusik. Und wir waren da, damals war das noch Underground, und da kann ich mich an Partys erinnern, die Freitag mittags um 12 losgingen und montags morgens um 10 Uhr geendet haben. Und man war so eine Community und hat diese Musik gefeiert und Zeit verbracht mit Leuten. Und da habe ich viele, viele Partys, die ich sehr in sehr, sehr, sehr guter Erinnerung habe, weil einfach ein Gemeinschaftsgefühl da war, weil man so ein bisschen was Neues kreiert. Das war eben Technomusik, war neu um die Ende der 80er, Anfang der 90er. Da war man noch so underground, und das war ein tolles, da kann ich mich an sehr gute, schöne Wochenenden erinnern. Nicht Abende, sondern Wochenenden waren das sogar damals.
Den Drogen sei Dank, die haben ordentlich die Feiertauglichkeit gesteigert.
Gut, ich habe mir mal, und das ist immer hängen geblieben, ich habe mir mal eine Silvesternacht in Düsseldorf versaut, weil ich wir waren mit 20 Leuten in einer riesigen Disco und haben sehr viel Alkohol getrunken. Und ich war so betrunken, dass ich als auf dem Weg zum Klo offensichtlich die falsche Tür erwischt habe, in den Sicherungsraum gelandet bin, da waren überall blinkende Lichter, und dann wohl einen Kurzschluss ausgelöst habe. An das nächste, was ich mich erinnern kann, ist, dass mich die Türsteher vor die Tür transportiert haben und ich nicht mehr reingekommen bin. Und es war, glaube ich, 3 Uhr morgens an Neujahr, alle meine Freunde waren drin, und ich war so, ey Leute, ich komme nicht mehr rein. Die so, ja, ist uns doch egal. Und dann war ich, es war wirklich ein schlimmer Moment, weil ich am 1. Januar vollkommen betrunken morgens um 3 Uhr alleine irgendwo in Düsseldorf in einer fremden Wohnung. Das war eine der schlimmsten Erlebnisse, die ich hatte.
Und ich dachte, du hast dich im Sicherungsraum eingesperrt. Das wäre schon wieder Stoff für ein Theater.
Nein, ich war einfach betrunken, und offensichtlich haben die nicht richtig gesichert. Wie schafft es ein betrunkener Mensch in so einen Sicherungskasten? Ich hätte mich ja auch umbringen können.
Nee, du also wirst rein,
die,
du
in
wirst
Amerika rein, hätte ich die wahrscheinlich noch verklagen können. Ja, ja. Ich habe mich dann einfach als nächstes woran. Und das Problem ist, wenn einem sowas passiert, im nächsten Moment ist man stocknüchtern. Ich stand also stocknüchtern um 3 Uhr morgens vor diesem Laden. 20 Minuten vorher war ich noch auf dem Höhepunkt einer großartigen Silvesternacht, und 20 Minuten später steht man nüchtern vor der Tür und geht nach Hause. Das war krass. Tja, um es mal gelinde auszudrücken.
Da wirst du in den Sicherungskasten gepinkelt haben, statt ins Urinal.
Keine Ahnung, was mich da geritten hat oder was da die zusammen. Also das kann ich tatsächlich nicht mehr so genau nachvollziehen.
Du, und beim Film wird ja auch gut und gerne gefeiert, oder? Es ist doch hier, es geht doch los mit dem Bergfest, hier zur Hälfte der Drehzeit, dann habt ihr Abschlussfest, dann die Filmpremiere natürlich. Es gibt doch dauernd Gelegenheiten, wo ihr es saufen und Party machen könnt.
Ja, aber jetzt doch in der letzten Zeit nicht, na klar.
Ja gut, die klammern wir natürlich aus, wir wollen natürlich die guten Storys hören. In welchem Ensemble war denn die Feierei am besten? Oder ist es gar nicht immer so die Klassenfahrtsstimmung, die man sich vorstellt?
Das hat ganz ehrlich weniger was mit den Projekten zu tun als mit der Zeit, weil früher war das einfach eine andere Zeit. Heute sind die Leute sehr, sehr viel nüchterner, vorbereiteter, konzentrierter. Also ich kenne die ganzen Geschichten damals, 1992, oder 95, als ich angefangen habe zu drehen, da haben die Fahrer erzählt, dass die Martin Semmelrogge, die sind vorher eine Stunde vor Drehbeginn losgefahren und haben den irgendwo aus dem Puff rausgezogen und dem einmal Wasser über den Kopf geschüttet, damit der um 8 Uhr drehen kann. Das gibt es heute alles gar nicht mehr. Und diese ganze erste Zeit damals, als es für mich wirklich Dieser Game Changer war für mich Berlin Berlin und Ladykracher. Vorher war es ja bei Castings, wer bist du? Und danach war Kai, komm rein, wir freuen uns, dass du da bist. Und das war ein ganz großes, gibt es ein großes Vorher und Nachher. Und in der Zeit habe ich es wirklich krachen lassen. Und ich stand auch 20 Jahre bei RTL. Also es gibt die nicht offiziell, die rote Liste, aber ich habe es mir wohl offensichtlich mal betrunken auf irgendeiner Preisverleihung mit einem wichtigen RTL-Menschen versaut und ich habe, glaube ich, 15 Jahre keinen einzigen Drehtag bei RTL gehabt.
Aber auch daran, kannst du dich nicht erinnern, was du da wieder gemacht hast.
Keine Ahnung. Wir wurden da ja mit Preisen überhäuft und es war wirklich jedes Jahr Comedy-Preis, jedes Jahr Fernsehpreis, alle paar Monate war irgendwas. Und ich habe mich immer so gefreut, die Leute alle wiederzutreffen. Und ich werde halt, weil ich eben so wenig Alkohol trinke, das ist mein Problem, ich werde unfassbar schnell betrunken. Ich trinke 2 Bier, wirke wie jemand, der 3 Flaschen Wodka getrunken hat, setze mich danach ins Auto und fahre nach Hause, weil ich 0,4 Promille habe. Und das ist manchmal schwer zu vermitteln den Leuten, dass sie sagen, ich wirke zwar betrunken, aber eigentlich liegt noch alles hin. Also Alkohol wirkt bei mir auch sehr unterschiedlich.
In diesem Sinne, Prost, mein Lieber, lass uns doch mal nachschauen.
Lass euch da was trinken, ja, genau.
Ja, aber wenn du sagst, die rote Liste, musstest du denn jemals hier zum Schuldirektor beim Dreh, hier zum Produzenten irgendwie, weil du vielleicht doch mit der falschen Kollegin abgestürzt bist?
Nee, deswegen nicht. Ich bin wirklich, wirklich, und da bin ich ganz stolz drauf, verschrien als der kooperativste, freundlichste, aufbauendste Kollege, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es gab mal einen Fehler, den ich gemacht habe, wirklich bei meiner ersten Serie, als es zur ärztlichen Untersuchung ging. Und da musste man eben in diesem, für die Versicherung, für die Filmausfallversicherung, musste man zum Arzt, wurde durchgecheckt und dann musste man einen Fragebogen ausfüllen. Und da stand, haben Sie jemals eine dieser Drogen genommen? Und da stand wirklich dann eine Liste mit Drogen. Also 80% davon hatte selbst ich noch nie gehört. Also ich weiß nicht, welche Mescalin-Pilzarten die da irgendwo in Mexiko vor 2 Jahren gefunden haben. Aber selbst die stand auf dieser Liste. Und weil ich nicht lügen wollte, habe ich angekreuzt, ja, ich habe vor 10 Jahren mal einen Joint geraucht. So, das führte dazu, am nächsten Tag, der Produzent, Kai, komm bitte zu mir ins Büro. Ich komme zum Produzenten. So, du warst gestern bei der ärztlichen Untersuchung. Wir alle kiffen, sagt er so zu mir. Wir alle kiffen. Aber wenn wir das machen, dann sagen wir das nicht. Weil die Folge war, dass ich alles, was mit Kiffen zu tun gehabt hätte, nicht versichert gewesen wäre. Ich hätte besoffen mit dem Auto gegen einen Baum fahren können. Das wäre versichert gewesen. Aber wenn die mir nachgewiesen hätten, dass ich vor 3 Tagen Joint geraucht habe, dann wäre das nicht versichert gewesen. Und da hat er mir zu verstehen gegeben, dass man das da doch lieber nicht ganz so ehrlich ist, wie man es wieder vielleicht steht. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe das dann manchmal auch anders ausgefüllt.
Du hast ja auch mit Leuten gedreht. Ich denke jetzt an Evelyn Herrmann oder eben Anke Engelke bei Ladykracher, wo auch der Zuschauer gerne mal sich auf ein Glas oder eine Plauderei treffen würde. Hattest du denn kollegiale Ehrfurcht ab und zu oder bist du eigentlich ohne jegliche Berührungsängste immer an die Sets gekommen, auch wenn es mit namhaften Kollegen war?
Das ist schwer zu beantworten, weil natürlich gibt es immer einen natürlichen Respekt vor Leuten, die man bewundert oder die man toll findet oder wo man die Arbeit einfach großartig findet. Und da gibt es natürlich immer eine Form von Respekt. Aber Respekt vor jemandem zu haben, also in eine erste Begegnung mit Respekt zu gehen, ist ja grundsätzlich nichts Falsches. Aber die Leute, um die es da gegangen ist, die waren immer so entspannt. Also das waren immer Leute, die auf Status und Hierarchien geschissen haben. Und dadurch war das dann immer sehr schnell weg in der Arbeit. Und man war in der Arbeit und dann zählten diese Sachen nicht mehr. Sehr, sehr, sehr schnell.
Wie ehrgeizig bist du denn, wenn es um die Karriere geht? Also fühlst du dich wohl in so einer Ensemble-Rolle oder denkt man dann, ach nee, ich wäre auch gern auf der Position von Anke, ich will auch gern meine eigene Comedy-Serie und mein eigenes Ensemble drumherum?
Das ist immer so eine Zeitenfrage auch. Also ich bin wirklich ein Ensemblespieler. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der sich so mit Ellbogen da nach vorne drängelt. Es gibt diese Menschen, die das so suchen und auch süchtig danach sind. Ich gehe sehr, sehr gerne in guten Ensembles auf. Und deswegen Da habe ich auch so viel gearbeitet, weil das gefragt ist auch und diese Zuverlässigkeit und dieses Dienen, also sich dem Projekt zu dienen und nicht sich selber. Das mache ich sehr gerne. Und gleichzeitig muss man natürlich auch aufpassen, dass man auch im Gespräch bleibt und weiterhin arbeitet. Und das ist immer eine Abwägungsfrage. Das ist ein permanentes, also eine permanente Beschäftigung des Schauspielers mit diesem Thema. Also das ist so.
Also wenn du jetzt die Wahl hast zwischen Rum oder Ruhm, du bleibst beim Rum, oder? Das sind wir uns einig.
Ich nehm den Rum mit einem H in Klammern. Ja, okay. Genau. Also ich glaube, man kann das schaffen, sich selber treu zu bleiben und gleichzeitig auch an sich zu arbeiten und ein Bild zu bedienen und professionell in diesem Beruf zu sein. Das glaube ich, dass das geht.
Hast du denn, ich meine, du hast ja viele Kollegen begleitet, hast du denn auch die Schattenseiten des Ruhms mal bei Kollegen beobachtet, die dann auch zum Ruhm führen oder zumindest zu viel davon?
Ja, natürlich. Also es gibt eben, und das wusste ich in dem Beruf nicht, also es gab ein prägendes Ereignis, das war in der Ladykracher-Zeit, wo ich sehr viel in Köln war und sehr viel gedreht habe und abends immer im Savoy zu meinem Zimmer ging und dann ging man immer an dieser offenen Bar vorbei. Und jeden Abend saß da ein Kollege, den ich sehr, sehr, sehr bewundert habe und geschätzt habe als tollen Schauspieler. Und jeden Abend um 8 Uhr saß er da schon sturzbetrunken an der Bar. Und ich bin dann da immer, habe das immer gesehen und das kollidierte so mit meinem Bild, was ich von diesem Menschen hatte, der so großartig gespielt hat. Und manche Leute funktionieren in dieser Kunst eben auch nur unter dem Einfluss von bestimmten Mitteln. Und das muss jeder für sich individuell sehen. Manche Leute leben sehr gut damit und kommen damit klar. Und bei manchen führt es auch zu Abstürzen. Einer meiner besten Freunde hat sich zu Tode getrunken. Der konnte nicht aufhören. Und das hat mich sehr geprägt. Und deswegen ist es ein sehr, sehr, sehr heikles Thema. Alles, was mit Süchten zu tun hat, ist sollte man niemals auf die leichte Schulter nehmen. Und wenn man da, ich hatte so eine Phase, sowas wie hier so ein Wodka Red Bull, da habe ich mir jeden Abend einen Drink gegönnt. Habe ich mir so einen kleinen Wodka geholt und eine Dose Red Bull. Und ich habe mich schon nach dem 4. Mal in Folge gefragt, ob diese Frau im Getränkemarkt jetzt denkt, ich bin Alkoholiker. Weil ich einfach mir jeden Abend, also bestimmt über 2 Wochen, das waren 5 Mal oder 8 Mal, die ich Lust hatte, mir abends nach so einer intensiven Probe so einen Drink zu gönnen. Und da muss man einfach die Antennen anhaben und das für sich auch immer wieder hinterfragen, weil Drogen begleiten uns einfach, die gehören dazu, man soll das nicht verteufeln, man soll sich seine Freiräume schaffen und Spaß haben, aber gleichzeitig sind Abhängigkeiten einfach ein nicht zu unterschätzendes Thema und ich warne vor jeder Bagatellisierung dieses Themas.
Da bleiben wir doch bei der Droge Theater am besten.
Ja, das ist die beste Droge. Und die hab ich auch sehr vermisst. Also ich war jetzt letzte Woche, vor 2 Wochen war ich das erste Mal wieder hier im Schiller Theater Komödie am Kudamm. Und es war spannend, da zu sitzen. Und ich bin jetzt, habe auch schon die 2. Impfung und deswegen fühle ich mich sicher. Und es war ein schöner Moment, mal wieder im Theater zu sitzen und mit einer Gemeinschaft von Menschen so ein Live-Event zu erleben. Das war sehr schön.
Okay, aber lass uns vom Niveau wieder ein bisschen ein Stockwerk runterfahren, denn uns fehlt natürlich noch was.
Entschuldige bitte. Sex, Drugs und Rock'n'Roll war ja das.
Wir hatten den Sex, genau. Der Sex fehlt uns noch. Sag mal, wie oft musstest du Sexszenen vor der Kamera darstellen und wie hast du dich dabei geschlagen? Weil ich stelle mir so vor, wenn so eine Nacksche neben dir liegt, wie professionell kann man denn da bleiben? Denn mitunter lassen sich ja auch nicht alle Körperteile dazu überreden, den kühlen Kopf zu bewahren, weißt du?
Also, das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr einfach zu beantwortende Frage, weil ich schon relativ oft Sexszenen hatte und ich kann mich halt an die allererste Sexszene erinnern, die ich jemals hatte. Das war damals SK Kölsch und ich hatte die großartige Kollegin, ich sage jetzt auch den Namen, weil sie wirklich mich geprägt hat für mein Schauspielerleben, Anja Nejari. Mit der musste ich sie lag nackt vor mir und wir sollten anfangen, uns zu befummeln. Und ich war so zurückhaltend und wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Das war mir alles sehr unangenehm. Und irgendwann, nach dem 3. Take, sagt diese Frau zu mir, los, jetzt nimm mal meine Brüste, fass da mal richtig hin und schieb die mal hoch. Und in dem Moment war das Eis gebrochen und wir hatten einen solchen Spaß, eben das zu spielen. Und seitdem gehe ich an jede Sexszene so ran, dass ich sage, du kannst du kannst nur verlieren, wenn du jetzt zumachst. Dann hast du schon verloren, wenn du dich jetzt auf die Kollegin einlässt und die hat einfach wahnsinnigen Spaß. Weil, ich muss dazu sagen, es stehen 25 Leute um einen rum. Es wird, kommt in keiner Sekunde dass der Moment auf, dass jetzt, ich weiß ich nicht, dass ich da meine Körperteile unter Kontrolle halten müsste, weil das ist eine Arbeitssituation. Es kommt kein Moment. Ich connecte mich mit der Kollegin, weil wir uns in die Augen gucken und uns einlassen aufeinander und wahnsinnigen Spaß haben. Und das transportiert sich dann auch. Aber man darf nie vergessen, dass 26 Leute um einen rumstehen und die Takes dauern meistens nicht länger als 30, 40 Sekunden. Und dann ist schon wieder ein Umbau von 5 Minuten. Also es entsteht dann niemals das Gefühl, was man am Schluss, wenn es zusammengeschnitten ist, hinterher im Film sieht. Das stellt man halt eben her in den Momenten. Und seitdem ich damit spielen kann und keine Angst mehr davor habe, macht es wahnsinnigen Spaß und ich habe da überhaupt keine Angst vor solchen Geschichten.
Du, und wo gehobelt wird, da fallen ja Späne, denn wir haben ja hier auch einen kleinen Bildungsauftrag, weißt du, und ich habe mal 6 Unfälle gegoogelt, so als kleinen Warnhinweis an unsere Hörerschaft und vielleicht kommt dir auch das ein oder andere bekannt vor, kannst du ja dann einfach mal kommentieren. Zum Beispiel gab es 2009 einen Sexunfall in einem geparkten Auto, eine Sekretärin befriedigte ihren Chef gerade oral, als ihnen ein anderer Wagen ins Heck rauschte, beim Aufprall biss die Angestellte zu und trennte ihm den Penis ab.
Oh Gott. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich frage mich, hat der Mann das überlebt? Also haben sie schnell genug in die Notaufnahme geschafft, um den Penis wieder anzunehmen? Das würde mich fragen. Oder hat sie ihn vielleicht runtergeschluckt? Du kannst jetzt hier mir nicht sowas hinwerfen und nicht mit Details kommen. Wie ist diese Geschichte ausgegangen?
Ja, du, das ist wie du es vorhin gemacht hast. Das ist der Teaser, weißt du, wenn man wissen will, wie es ausgeht.
Ja.
Mensch, probier's doch einfach mal.
Mir von irgendeiner Sekretärin auf dem Parkplatz einen Blasen zu lassen, wo die Chance besteht, dass mir jemand hinten ins Heck rauscht, halte ich für so unsexy die Situation, dass ich da wahrscheinlich versagen würde.
Zumindest musste er seiner Frau dann irgendwie eine gute Erklärung liefern.
Da bin ich, das wäre schon wieder ein eigener 90-minütiger Hollywood-Film, wie dieser Mann es schafft, seiner Frau das plausibel zu machen, was da passiert.
Genau, meine Sekretärin hat meinen Penis verschluckt.
Ja, aus Versehen. Aber ich kann es dir klären, Schatz.
Es ist nicht, wie es aussieht.
Und wundere dich nicht, warum meine Stimme jetzt so hoch ist.
Achso, ich dachte, das ist eher, von den Hunden steht ja nicht, das stimmt, die waren noch dran, weißt du?
Ach so, ich bin da nicht jetzt nur versiert, wenn nur der Penis fehlt, dann geht die Stimme nicht hoch. Das könnten wir jetzt mal festhalten als Resümee dieser Unterhaltung.
Du, ich habe weder mit dem einen noch dem anderen ehrlich gesagt Erfahrung, aber ich krieg das für dich raus für unsere zweite Folge.
Wenn ich dann wiederkomme, um irgendwas zu promoten, mein Buch oder sowas.
Genau. Du, und dann gab es eine Situation, ein 50-jähriger Italiener wollte während eines Rollenspiels als Batman verkleidet von einer Kommode springen, um seine gefesselte Geliebte zu retten. Leider brach er sich beim Stand den Arm und fiel in Ohnmacht. Seine nackte Freundin musste daraufhin um Hilfe rufen, bis jemand den Notarzt verständigte. Neigst du auch zu kleinen Fetischen?
Nee, wie gesagt, für mich ist das halt noch so was ganz Klassisches, Romantisches, aber ich bin überzeugt davon, dass das, was du da gerade vorgelesen hast, nur die Spitze eines sehr, sehr großen Eisbergs ist, weil da gibt's ja Spielarten, von denen wir beide uns noch überhaupt nichts vorstellen können. Und solange immer beide damit einverstanden sind, finde ich das alles vollkommen okay, solange alle Spaß dabei haben. Aber ich bin manchmal doch selber auch überrascht, was es da doch für Fetische gibt. Und da muss ich dann doch zugeben, wie normal ich in solchen Dingen bin. Ja.
Du, und wenn du mal im Supermarkt eine ohnmächtige Frau findest, weißt du, es könnte sein, dass es ihr geht wie einer Frau aus Wales, die wurde nämlich ohnmächtig und als man ihr zur Hilfe eilte, fand man raus, dass sie einen vibrierenden Slip trug, der sie wohl so in Ekstase versetzte, dass sie das Bewusstsein verlor und sich an einem Regal den Kopf stieß. Also nimm deine Sexspielzeuge nie mit zum Einkaufen, weißt du, ist die Moral von deiner Geschichte.
Das ist die Moral. Die andere Moral wäre aber auch, da sollte dieser Marktleiter aber auch sofort diesen Slip in sein Programm nehmen. Das wird wahrscheinlich gut, das wird sich wahrscheinlich gut verkaufen.
Das stimmt. Und ich habe noch zum Schluss eine Story, die so ein bisschen, wir haben ja vorhin so wohlwollend über die Drogen gesprochen, aber hör mal dir das an, danach vergeht ja alles. Ein 34-jähriger New Yorker hielt es für eine gute Idee, sich eine Kokainlösung in seinen Penis zu spritzen. Dies führte zum Absterben seines besten Stücks sowie dem Verlust von 9 Fingern und beiden Beinen, weil durch den erhofften Kick die Blutzirkulation im Körper gestört wurde.
Da frage ich mich, wo findest du solche Nachrichten? Weil das ist ja nun wirklich also so dermaßen absurd. Das steht wahrscheinlich nicht in der Süddeutschen auf der Seite 3. Deswegen haben wir dann doch jetzt das Niveau erreicht, das du haben wolltest.
Ja, ich glaube schon, oder? Tiefer geht's nicht.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Endlich.
Okay, du, dann lass uns doch dann jetzt, wenn wir das hier abgehakt haben, doch nochmal beim Theater bleiben. Machos auf Eis, da müssen wir nochmal drüber reden. Die Karaoke-Komödie, die dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Das war dein erstes Stück an der Komödie Dresden. Auf Tour warst du auch mit den Jungs. Welche Bilder kommt dir so in den Kopf, wenn du an die Zeit mit dem Bürger und Co. zurückdenkst?
Also das würde dieser ganzen Geschichte überhaupt nicht gerecht werden, wenn ich jetzt hier nur ein Bild rauspicken würde. Es war wirklich eine, gerade mit diesen beiden Kollegen, die ich wirklich sehr, sehr schätze und bewundere für das, was sie da seit Jahren machen. Mit diesen Jungs und auch mit dem anderen, der auch noch dabei war. Da gab es noch einen, der hat das auch, glaube ich, geschrieben.
Ja, der war ja nicht nur zu dritt.
Da war ja sogar, glaube ich, auch noch eine Frau dabei. Das war ja damals noch nicht so Usus, dass man auch Frauen auf der Bühne hat.
Genau, durften die noch nicht eigentlich.
Durften die noch nicht damals. Und da waren wir schon sehr weit, dass wir sogar auch eine türkische Taxifahrerin da auf die Bühne am Anfang gebracht haben. Ja. Und deswegen, es würde diesem ganzen Ding überhaupt nicht gerecht werden. Es war eine großartige Zeit. Wir hatten einen unfassbaren Spaß auf der Bühne und ich habe viel gelernt, viel mitgenommen davon ich bin so traurig, dass es vorbei ist und gleichzeitig war es auch ein Stück seiner Zeit und das ist jetzt auch gut, dass das jetzt ad acta gelegt ist und man was Neues machen kann. Aber ich denke da sehr, sehr oft dran, weil es einfach, ich habe das auch am letzten Moment gesagt, ich habe das im Theater sehr, sehr selten erlebt, dass Leute bei einer Komödie nicht gelacht haben über Gags, sondern aus dem Moment heraus aus vollstem Herzen geschrien haben vor Lachen. Geschrien. Das habe ich, muss ich ehrlich sagen, noch nie erlebt. Diese rasende Begeisterung dieses Publikums. Und deswegen, glaube ich, konnten wir auch das auch 10 Jahre machen. Wir sind alle älter geworden. Die Zeiten haben sich verändert. Manche Gags mussten wir anpassen, weil sie einfach nicht mehr in die Zeit passten. Da könnte ich dir jetzt das ist ein eigener Podcast, wenn ich dir erzähle, was alles bei der Tour in Pose Muckel abends um 10 passiert ist, da könnten wir jetzt noch eine ganze Podcast-Reihe draus machen. Deswegen nur gute Erinnerungen an diese schöne Zeit.
Du, aber dann erzähl mir doch, wer hat denn noch so geschrien, wenn du an die Dresdner Zeit denkst? Also sprich, hast du Telefonnummern von Dresdner Damen auf dem Handy, die du mir vielleicht übermitteln kannst, weil du sie jetzt nicht mehr brauchst?
Ich weiß nicht, wo das herkommt, dass ich jetzt hier immer dieser Fraueneroberer wäre, der jeden Abend in irgendwelchen Bars rumsitzt und eine Frau mit nach Hause nimmt. Das entspricht mir so gar nicht. Da ich ja Marketing-Experte bin seit diesem Gespräch, wehre ich mich nicht gegen dieses Image, weil es ist ja vollkommen okay. Aber das hat jetzt nicht unbedingt so viel mit der Realität zu tun. Deswegen kann ich dir leider keine Nummern geben. Ich kann dir tatsächlich nicht eine einzige Nummer von einer Dresdner Dame geben, die ich kennengelernt hätte in der Zeit, wo ich da gespielt habe.
Aber ich kann dir sagen, womit das zusammenhängt, nämlich weil du einfach deine Rolle als Oliver Jensen so überzeugend gespielt hast, ne?
Ja.
Der ja dann auch in den Tussi Park Einfluss. Wir konnten dich auch beim Tussi Stream im Mai sehen, zumindest mit fotografischen Eindrücken. Macht dir denn jetzt das Spielen von so einem Arschloch-Typ, so einem Womanizer, der du privat dann eben nicht zu sein scheinst, macht das mehr Spaß als der Sympathieträger oder ist man doch ein bisschen gekränkt, wenn man merkt, der Kollege da hat
einen Kreuz? Nein, im Gegenteil. Nee. Ich überlege gerade, ob ich sage, dass es mehr Spaß macht, weil jede Rolle macht Spaß, ob es ein Sympathieträger ist oder ein Arschloch. Aber ich muss zugeben, dass so ein Arschloch einfach noch mehr Spaß macht, weil es eben weiter weg ist von einem und man in diesem Moment mal etwas sein darf, noch mehr etwas sein darf, was man selber nicht ist. Und ich genieße das. Und es war immer ein schöner Moment, weil die Leute das doch mitgekriegt haben, zwischen meiner Rolle und meiner Performance als diese Rolle zu trennen. Und ich habe das an meinem Applaus immer gemerkt, wenn ich dann nach den beiden anderen, die da abgesahnt haben, kam ich. Und da war der Applaus natürlich immer erstmal ein bisschen verhaltener, aber doch aufrichtig, ehrlich, intensiv haben die meiner schauspielerischen Leistung haben die gewürdigt. Und das fand ich immer ganz schön, dass es nicht so eindeutig Abräumer war, sondern differenziert. Und deswegen, ich spiele, also Arschlochrollen sind eigentlich immer ein Geschenk.
Wunderbar. Und das ist noch ein wunderschönes Abschlusswort für unser Gespräch, denn wir sind am Ende, mein lieber Kai. Ich hoffe, ist doch Red Bull
Wir
noch.
sind schon am Ende. Oh mein Gott, ich werde jetzt
Ja.
erst warm.
Ja, jetzt wurde so richtig aufgeputscht bist durch den Red Bull, weißt du, ist schon wieder
Ja,
vorbei.
genau.
Aber
Allerdings,
wir
aber ich
haben
bin
uns
jetzt schon
ja
wieder nüchtern. Das ist ja Red Bull. Das
Ach
wirkt
so.
ja nur 20 Minuten. Und jetzt sind wir ja schon so über eine halbe Stunde. Und deswegen bin ich jetzt schon wieder nüchtern. Also.
Außerdem haben wir uns ja schon verabredet, weißt du, für den zweiten Teil, wenn du
Genau,
dann ein
genau.
bisschen mehr erzählen kannst zu
Wenn ich
deinen
den nächsten
Projekten.
Dr. Red
Und
Bull trinke, werden wir besprechen
genau.
dabei.
Dann kannst du die
Super.
großen Stories von Ben und Co. hier mal auspacken. Da freuen wir uns drauf. Mein lieber Kai, ich
Genau,
wünsche dir
immer
was.
gerne.
Lass dir's
Ich
gut
dir
gehen
auch.
und allzeit
Danke für
gute
dieses
Fahrt.
Gespräch. Ja, danke dir. Bis bald. Mach's
Ciao,
gut.
ciao.
So, ich denke doch, ich habe meinen Ruf wiederhergestellt und bin meinem Niveau gerecht geworden. Ja, ob ich euch nächste Woche wieder Sex, Trucks und Rock'n'Roll verabreiche, kann ich euch noch nicht versprechen. Aber eine neue Folge und einen neuen Gast auf jeden Fall. Ja, so langsam wird's ja auch enge mit euren Wunschkandidaten. Oder vielleicht habt ihr ja auch Wunschthemen. Wo soll ich mal genauer nachhaken? Was interessiert euch am Schauspielerleben oder hinter den Komödie-Kulissen besonders, könnt ihr mir alles noch übermitteln unter podcast@komödie-dresden.de und genauso schon mal eure Abschiedsworte an euren Lieblings-Podcast-Host. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, euer Herr King.